SRF 2 Kultur.
Noch 11 Tage bleibt Papst Benedikt im Amt. Mit der Entscheidung zurückzutreten hat er alle überrascht, obwohl er es indirekt schon angekündigt hatte. So sagte Benedikt im Gespräch mit dem Journalisten Peter Seewald, dass es das Recht und unter Umständen sogar eine Pflicht eines Papstes sei, zurückzutreten. Dies, wenn ein Papst zur Erkenntnis komme, dass er physisch, psychisch und geistig sein Amt nicht mehr bewältigen kann. Zum 80. Geburtstag Benedikts vor knapp 6 Jahren hat Hans-Jörg Schulz ein Interview geführt mit dem Papstbiografen Peter Seewald. Wir wiederholen diese Perspektivensendung aus aktuellem Anlass.
Kein anderer Publizist kennt Josef Ratzinger aus solcher Nähe wie Peter Seewald. Der Papstbiograf lebt und arbeitet als Buchautor in München, wo er früher für renommierte deutsche Zeitungen tätig war. Der einstige überzeugte Kommunist Seewald steht Josef Ratzinger heute inhaltlich sehr nahe und verfasste mit dem jetzigen Papst die Dialogbücher »Salz der Erde« und »Gott und die Welt«, die beide zu Weltbestsellern und in 24 Sprachen übersetzt wurden.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen.
Beten, Tischgebet, Abendgebet, regelmäßiger Kirchgang. Die Religion ist das Grundthema im Leben der Familie des Gendarmen Ratzinger ganz im Süden Bayerns. Der Sohn Josef Aloysius wird am 16. April 1927 in Marktl am Inn im Bistum Passau geboren und ist das jüngste von 3 Kindern. Georg heißt der ältere Bruder und Maria, die Schwester, gilt als Heilige in der Familie. Sie geht zur Schule bei den Franziskanerinnen und Bruder Josef kommt ins katholische Knabenseminar. Ein Sonderweg ist diese Dominanz des Religiösen vor 8 Jahrzehnten auf dem tiefen bayerischen Lande nicht. Beim Gebetläuten hielten die Bauern damals noch mit der Arbeit inne und in den Wirtshäusern legten die Spieler ihre Karten nieder. Peter Seewald über die Jugend des schüchternen Buben Josef Ratzinger.
Sehr bayerisch war natürlich die Frömmigkeit seiner Eltern zunächst einmal und sehr bayerisch war, auf dem Land zu leben. Das ist ja nochmal ein Unterschied, als ob man in der Großstadt seine Jugend verbringt und dieses ländliche, oberbayerische Bayern noch dazu in einem Gebiet in der Nähe des Chiemsees mit den Alpen vor der Nase. Heute kennt man es als Bilderbuch Bayern und das ist das eigentliche konservative und dennoch in seiner Frömmigkeit auch liberale Bayerntum. Diese Zeit auf dem Land, die hat ihn für sein Leben geprägt und er sagt es auch, wenn er jetzt da im letzten Jahr auf Besuch war hier, er geht zurück zu seinen Wurzeln, zu den Städten, die ihn haben das werden lassen, was er jetzt ist.
Er ist geboren in Marktl am Inn, das ist in der Nähe von Altötting, diesem berühmten Wallfahrtsort. Was ist denn das für eine spezielle Frömmigkeit da unten?
Ja, also Marktl liegt im Bistum Passau und Altötting war schon seit Jahrhunderten der große, führende, bekannte Wallfahrtsort. Eben auch mit seiner bestimmten Marienfrömmigkeit. Diese Marienfrömmigkeit hat im Haus Ratzinger eigenartigerweise insbesondere der Vater gepflegt. Der war auch Mitglied der Marianischen Männerkongregation in Altötting. Zur besonderen Frömmigkeit, ich meine, man muss schon eines dazu sagen, diese Zeit war geprägt auch von den Wehen und Nachwehen der Weimarer Republik. Es hat sich abgezeichnet, dass Hitler mit seinen Leuten immer mehr an Einfluss und Macht gewinnt, dass möglicherweise ein anderes System droht. Das waren die beiden Pole, also einerseits die urwüchsige Frömmigkeit, andererseits auch die Bedrohung des Glaubens, die jetzt durch ein erkennbar, jedenfalls für kritische Leute erkennbar atheistische Partei jetzt vor der Tür stand.
Als Ratzinger dann zum Papst gewählt wurde, hieß es in einigen Zeitungen auch, er sei mal Hitlerjunge gewesen, wie damals die meisten. Wenn man das nun nachliest, dann hat der Vater es, obwohl er Polizist war, ganz gut geschafft, sich rauszuhalten, auch aus der NSDAP rauszuhalten und so, was wahrscheinlich für einen Angestellten im öffentlichen Dienst, gerade einen Polizisten, gar nicht so einfach war damals. Also der Familie scheint es ganz gut gelungen zu sein, sich aus diesem braunen Sumpf rauszuhalten.
Ja, absolut. Gerade auf dem in bestimmten ländlichen Gebieten war speziell unter Katholiken die Abneigung dieses neue Regime groß, wenngleich auch sich die Nazis da immer mehr Raum erobert hatten. Aber in der Familie Ratzinger war das ein Thema und der Vater hat zu Hause auch keinen Hehl draus gemacht, wie er dieses Regime verabscheut. Als Hitler 33 an die Macht kam, sagt er, jetzt brauchen wir ein Haus. Er wusste, jetzt wird's gefährlich, jetzt kommt der Krieg. Und er hat sich früh pensionieren lassen, um diesem Regime nicht auch noch als Polizist dienen zu müssen. Mit einer finanziellen Einbuße war auch verbunden, dass die Kinder eben von der Hitlerjugend ferngehalten wurden. Also Ratzinger war Hitlerjunge, allerdings erst ab einem Zeitpunkt, ab dem es kein Entrinnen mehr gab. Also als per Gesetz jeder Schüler dieses Alters Hitlerjunge werden musste.
Nach 1945 beginnt dann für Josef Ratzinger das neue Leben im Priesterseminar in Freising. Wenn man jetzt mal bilanziert bis dahin diesen Abschnitt seiner Jugend, wie hat sich das ausgewirkt? Diese ländliche Frömmigkeit, von der Sie gesprochen haben, die Erfahrung von Krieg und Naziterror, und dann diese ganz spezielle schulische Begabung, er war natürlich immer der Klassenbeste, er hat schon mit 10 Goethe gelesen und so. Diese Superbegabung, die er mitgebracht hat, wenn man das zusammennimmt, wie kann man sagen, ist diese Jugend verlaufen?
Zunächst, die Prägung durch die Familie war schon sehr, sehr groß. Das war also keine gewöhnliche Familie. Also es zeigt schon, dass alle Kinder dann später gewissermaßen in den kirchlichen Dienst getreten sind. Die Frömmigkeit, der Glaube, dass man diesen Glauben auch pflegt und dass man ihn auch gegenüber dem politischen Regime darstellt, das war schon ein echtes Thema. Die Ratzingers waren keine christlichen Mitläufer quasi, sondern die haben Christentum ernst genommen. Gerade diese Erfahrung mit einem der Kirche gefährlichen Regime hat ihm auch gezeigt, wie schwierig es ist, wenn die Kirche kein Fundament hat, wenn sie nur auf Institutionen baut, wenn also die Leute wegbrechen, weil ihr Glauben nicht fundamentiert ist. Seine eigene Begabung ist ihm früh klar geworden in der Schule. Also er war immer Klassenprimus. Er war
gleich. Nur im Sport war er schlecht.
Im Sport war er sauschlecht. Er hasste Sport und er hasste auch das Internat. Ja. Also das war schon ein großer Bruch. Er war ein Eigenbrötler. Das ist eine Seite, die er auch nicht ganz verlassen hat. Er ist so, immer so ein eigener Typ, ein eigener Mensch gewesen. Aber er war nie unbeliebt und er war auch kein Duckmäuser. Ja. Auch wenn es manchmal so wirkt, er war immer fast der Kleinste und er war der Schmächtigste und er war unterernährt, als er in die Schule kam. Und also alles andere als ein Athlet, aber er hat den Kameraden auch gezeigt, dass er sich was traut. Und das weiß man jetzt erst, hat mir der Schuldirektor erzählt, einer seiner frühen Einträge in den Bemerkungen war aufmüpfig. Ja. Und das hat sich auch beim Militär gezeigt. Er hat sich also einem Offizier gegenübergestellt, der gesagt hat, na, wer ist stärker, ich oder ihr? Und Ratzinger tritt vor als Einziger und sagt, mir. Ja. Also diese Bereitschaft, sich auch dagegen zu stellen, das ist etwas, was ihn früh kennzeichnet. Und mit dem Ende des Krieges war nun jetzt auch gewisserweise eine Bilanz zu ziehen. Was sind die Erfahrungen, was muss man tun? Und aber auch zu sehen, ja, was sind jetzt die Chancen der neuen Zeit? Also diese jungen Leute damals, Ratzinger war 19, die hatten den Wunsch und das Bedürfnis und sahen das als Aufgabe, sich einzusetzen jetzt, dass sowas, was passiert ist, nie mehr wieder passiert. Sie wollten speziell auch als Christen und als Priester, die sich im Seminar eingefunden hatten, also für eine demokratische Zukunft, für ein neues Deutschland kämpfen.
Mit dem Thema Gott ist aber das soziale Thema, unsere Verantwortung füreinander, für die Herrschaft von Gerechtigkeit und Liebe in der Welt verbunden. Dramatisch wird das in der Lesung zu Worte gebracht, in der Jakobus, ein naher Verwandter Jesu, zu uns spricht. Er redet zu einer Gemeinde, in der man anfängt, stolz zu sein, wenn es da auch reiche und vornehme Leute gibt, während die Sorge um das Recht für die Armen zu verkümmern droht. Jakobus lässt in seinen Worten das Bild Jesu durchscheinen, des Gottes, der Mensch wurde, und obgleich davidischer, also königlicher Herkunft, ein Einfacher unter den Einfachen wurde, sich auf keinen Thron setzte, sondern am Ende in der letzten Armut des Kreuzes starb. Die Nächstenliebe, die zuallererst Sorge um die Gerechtigkeit ist, ist der Prüfstein des Glaubens und der Gottesliebe.
Papst Benedikt XVI. In seiner Münchner Ansprache vor Zehntausenden von Gläubigen bei seinem Besuch in der bayerischen Heimat im letzten September. 55 Jahre früher stand genau dort für den Theologiestudenten Josef Ratzinger der Entschluss fest, dass Gott etwas von ihm wolle und dieses nur durch das Priestertum zu erreichen war. Und dann geht alles ganz schnell. Er wird Kaplan in München, Dozent im Priesterseminar, er arbeitet nebenbei an seiner Habilitation und wird sodann Professor für Dogmatik in Bonn. Beim Zweiten Vatikanischen Konzil in Rom ist er zusammen mit Hans Küng der junge, progressive Berater und im Sommersemester 1966 beginnen seine Vorlesungen an der ehrwürdigen Universität Tübingen. Eigentlich eine akademische Blitzkarriere für einen eher angepassten Theologen, analysiert Peter Seewald in Sachen Professor Josef Ratzinger.
Aber er galt als jemand, der einen neuen Ton in die Theologie hineinbringt, der eine neue Sprache findet. Nicht umsonst waren seine Vorlesungen besser besucht als alle anderen, die waren teilweise bis zu 800 Studenten und oft mehr. Die standen also auch draußen vor dem Hörsaal und die Mitschriften wurden bald in einer eigenen Druckerei, die Studenten entwickelt haben, vervielfältigt und in ganz Deutschland verschickt. Also er bekam ganz schnell einen Ruf. Und das Spannende an ihm war, dass er eigentlich die alten, die bekannten Themen irgendwie neu gewendet hat. Also er hat einen Bezug hergestellt zur Aktualität, zur Bedeutung unserer Zeit. Also während bei anderen, vielen anderen Professoren das als ein Schema galt und irgendwie abgestanden schon in den Raum geführt wurde, also hat Ratzinger das wieder lebendig gemacht, ja, und das hat die Leute angezogen und ihm diese frühe Bekanntheit gebracht.
Wegen des neuen Tons, den er mitgebracht hat, den Sie gerade erwähnt haben, ist Ratzinger dann auch nicht zuletzt auf Betreiben von Hans Küng nach Tübingen geholt worden. Dort gibt es dann immer die schöne Geschichte, dass Küng mit Alfa Romeo zur Universität gefahren ist und Ratzinger mit dem Fahrrad. Aber die zwei haben sich dort in der Zeit ganz gut verstanden. Dann kam aber so etwas, was wieder wie ein Bruch erscheinen mag. Es kam die 68er-Zeit an der Universität. Die Studenten, auch die Theologiestudenten, waren relativ wild, wollten die freie Liebe leben und so weiter. Alles Dinge, mit denen Ratzinger so gut nicht fertig geworden ist. Man sagt immer, er ist fast so was wie geflohen aus Tübingen. Stimmt das?
Diese Zeit der 68er-Bewegung war für Ratzinger natürlich einerseits, fand er sie sympathisch, er schreibt in seiner Erinnerung, er hat also durchaus das Anliegen der Studenten verstanden. Man muss sehen, diese Studenten waren ja gar nicht so viel jünger als er. Er war ja immer einer der jüngsten Professoren und auch von seinem ganzen Auftritt hat man ihn kaum unterscheiden können von den Kommilitonen. Er hat immer besonders jung ausgesehen, ja. Und er hat es gut verstanden, aber er hat dann gemerkt, dass diese Rebellion in eine Richtung geht, die er nicht vertreten kann. Im Gegenteil, die er eigentlich bekämpfen muss. Also gerade die Theologen, die Theologiestudenten oder viele haben also angefangen, eigentlich Christus zu verleumden. Man hat sich lustig gemacht, man hat natürlich auch den Tumult in den Hörsälen. Das war etwas, was die Leute verschrecken musste, was die Professoren verschrecken musste. Ratzinger ist nicht geflohen. Also ich glaube, das kann man nicht sagen. Er hat auch versucht, eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, auch mit evangelischen Theologen und Professoren. Und er hat gesehen, er bringt da aber nichts zusammen. Also es ist quasi zu dieser Zeit hier Hopfen und Malz verloren. Er ist zum anderen nicht diese Natur, die also sich wie ein Kraftwerk da hinstellen könnte. Und So war für ihn klar, also akademisches Arbeiten ist hier nicht mehr möglich. Den ersten Ruf, an die Uni nach Regensburg zu kommen, den hat er übrigens abgelehnt. Also das ist schon mal ein Indiz dafür, dass es keine Flucht war. Ja? Und den zweiten Ruf hat er dann stattgegeben.
Also das war dann die Rückkehr nach Bayern, die Jahre in Regensburg an der Uni. Dann ab 1977 wird er Bischof in München, dann relativ schnell auch Kardinal. Und von dort hört man dann auch politisch relativ klare und auch deutliche Äußerungen von ihm, die man ja dann auch hinterher in Rom häufiger gehört hat. Also er fordert zum Beispiel an Weihnachten weg mit jedem Kriegsspielzeug. Er ruft auf gegen die kapitalistische Profitgier oder gegen die Herzverfettung des Habens und Genießens. Das sind ja relativ starke Worte, mit denen der Kardinal dann spricht.
Ja, also man hätte fast meinen können, das kommt also aus der linken Ecke. Das ist also ein Alt-68er, der jetzt auf dem Bischofsstuhl Gesellschaftskritik betreibt. Und das war etwas, muss ich Ihnen sagen, was mich also besonders interessiert hat. Im Nachhinein, als ich begonnen habe, mich mit Ratzinger zu beschäftigen, las ich dann auch diese früheren Predigten aus der Münchner Zeit. Und das lag also dann 10, 15 Jahre zurück und es ist ja eine Zeitspanne, wo man also gut beurteilen kann, hat sich jetzt diese Warnung oder dieses Szenario, von dem der Josef Ratzinger als Erzbischof von München gewarnt hat, eingestellt oder nicht. Und ich war sehr erstaunt darüber, wie richtig seine Analysen frühzeitig waren. München war natürlich für den Professor zunächst nicht ganz so einfach. Er hat sich gewehrt, er wollte also eigentlich alles andere als Bischof werden. Er dachte, in Regensburg könnte er seine Theologie ausbauen und wissenschaftlich arbeiten. Und er hat sich dann wieder einmal drängen lassen, dieses Amt anzunehmen. Zum anderen war natürlich schon diese Stadt auch seine große Liebe. Er ist also in Oberbayern groß geworden. Er hat hier studiert in Freising. Und er sagt aber gleich am Anfang, so wie er das Bischofsamt versteht, ist dann nicht einer, der sich versteckt, sondern auch jemand, der mal auf den Tisch hauen muss, beziehungsweise der Klartext sprechen muss. Und ja, das hat er deutlich getan. Also ich glaube, zu dieser Zeit, wenn man das jetzt nachliest, hat kein anderer die Gesellschaftskritik so radikal formuliert wie Ratzinger.
Das Soziale und das Evangelium sind einfach nicht zu trennen. Wo wir den Menschen nur Kenntnisse bringen, Fertigkeiten, technisches Können und Gerät, bringen wir zu wenig. Dann treten die Techniken der Gewalt ganz schnell in den Vordergrund und die Fähigkeit zum Zerstören, zum Töten wird zur obersten Fähigkeit, zur Fähigkeit, um Macht zu erlangen, die dann irgendwann einmal das Recht bringen soll und es doch nicht bringen kann. Man geht so nur immer weiter fort von der Versöhnung, vom gemeinsamen Einsatz für die Gerechtigkeit und die Liebe. Die Maßstäbe, nach denen Technik in den Dienst des Rechts und der Liebe tritt, gehen dann verloren. Und auf diese Maßstäbe kommt alles an. Maßstäbe, die nicht nur Theorien sind, sondern das Herz erleuchten und so den Verstand und das Tun auf den rechten Weg bringen.
Verstand und Tun sind bei Josef Ratzinger auf dem rechten Weg und so tritt er 1977 das Bischofsamt in München an und wird schon 3 Monate später Kardinal. In dieser Zeit ist die Krise der Kirche längst offenkundig, die Kirchenaustritte nehmen zu, es findet eine allgemeine Ermüdung des Glaubens statt. Mit Werf predigt der neue bayerische Kardinal an gegen die Ungläubigkeit, gegen die geistige Umweltverschmutzung, gegen die Profit- und die Habgier, gegen Gewalt und für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Vietnam. 1978 schon entscheidet sich ein weiteres Schicksal für Josef Ratzinger. Er lernt den Bischof von Krakau kennen, vereinbart mit ihm regelmäßige Zusammenarbeit. Kurze Zeit später wird der Pole Karol Wojtyla der neue Pontifex und 3 Jahre danach wird Ratzinger als Wächter des Glaubens an die Spitze der Kongregation von Johannes Paul II. Berufen. Niemand sollte das Pontifikat des Papstes aus Polen so mitprägen wie Kardinal Ratzinger, der nach dessen Tod vor 2 Jahren zum neuen Oberhaupt der katholischen Weltkirche gewählt wurde. Der Publizist und Benediktbiograf Peter Seewald über die Zusammenarbeit zwischen dem polnischen Papst und dem bayerischen Kardinal.
Johannes Paul II. Wollte ihn unbedingt. Er hat ihn also nicht nur einmal darauf angesprochen. Und seine Stimme ist immer drängender geworden. Ich glaube, Wojtyla war schon sehr bewusst, dass er ohne diesen großen Theologen mit so einem starken Fundament an seiner Seite sein Pontifikat in dieser schwierigen Zeit nicht so führen kann, wie er sich das vorstellt. Also er braucht jemanden, der ihm diese Flanke absolut abdeckt. Ja. Und da gab es keinen anderen weltweit, der das hätte tun können als Josef Ratzinger. Er kam nach Rom und wollte das Amt anders gestalten, als es seine Vorgänger noch wollten. Also weg von dem Gendarmentum hin zu jemandem, der in dieser Funktion eher ein Moderator ist. Dann kam Boff, ja, dann kam sehr schnell die Auseinandersetzung mit der Befreiungstheologie und ja, der Mainstream lief damals anders. Ja. Also die Mediengeschichte war klar, dass man sah Rom, man sah die Führung der katholischen Kirche als ein Bollwerk des Gestrigen, als was im Grunde Erzreaktionäres, das überholt ist und im Grunde jeden, der also sagt, ich bin ein Befreier, ein Befreiungstheologe, das war also quasi, galt als die Zukunft. Also Ratzinger hatte sich damit schon im Vorfeld beschäftigt, er war in Südamerika, schon als Bischof in München und dieses sogenannte Redeverbot und Veröffentlichungsverbot für Boff, das nicht seine Idee war, das er aber dann mittragen musste, das hat ihm quasi also wirklich gleich am Beginn seines neuen Amtes den Ruf völlig versaut.
Herr Seewald, ich würde Ihnen gerne noch ein paar Fragen stellen zum Psychogramm des heutigen Papstes, Benedikt XVI. Was weiß so ein Papst eigentlich vom wirklichen Leben aus Ihrer Erfahrung heraus? Was weiß er vom Alltag eines normalen Laien, einer normalen Familie oder gar vom Alltag einer emanzipierten Frau in einer Großstadt? Ist ein Papst nicht, ähnlich wie ein Präsident oder sowas, da sehr weit weg von den sogenannten normalen Menschen?
Naja, die Gefahr besteht und das weiß auch Benedikt XVI. Sagt er ja auch, dass man immer versuchen muss als Papst, also nicht von der Alltagswirklichkeit zu weit entfernt zu sein. Aber er weiß es und er geht dem auch entgegen. Also es ist ja nicht so, dass er nichts mitbekommt von der Welt. Er liest Zeitungen, er hat Fernseher und er hat vor allen Dingen seine Begegnungen mit Tausenden von Leuten. Ja. Also es ist ja kein isoliertes Amt, sondern ich glaube, kaum jemand spricht so viel mit Menschen wie der Papst. Und dadurch weiß er eigentlich auch wie kein anderer Bescheid, was in der Welt passiert, was draußen los ist. Also allein die 5000 Bischöfe, die zu den Ad Limina Besuchen kommen, die ihm darlegen, wo ihre Probleme sind. Und bei Ratzinger ist es auch so, dass er diese Kontakte stärker pflegt und intensiviert hat, besser als sein Vorgänger. Er hat dafür 50% ungefähr der öffentlichen Termine, der Audienzthemen abgeschafft, reduziert. Und die nutzt er zur Vorbereitung mit den Gesprächen mit seinen Leuten. Also bei Wojtyla war das noch so, der hat sich erst vielfach bei der Begegnung mit seinen Bischöfen oder mit seinen Leuten in der Kurie sagen lassen, was Sache ist, was das Thema ist. Ratzinger hat vorher schon quasi den Akt studiert und geht da in das Treffen rein und weiß schon Bescheid und kann auch anders nachfragen und kann anders eigentlich auch Rat geben. Also er weiß, was Sache ist und er kann dazu was sagen. Und was er dazu sagt, ist hochinteressant.
Wir haben ja jetzt viel über Ratzinger und Benedikt gesprochen als diesem Intellektuellen, dieses intellektuelle Kraftwerk, das er gewissermaßen darstellt. Mir fällt auf, dass er beim Thema Frauen, also es geht ja oft dann um die Öffnung der Ämter, auch für Frauen, dass er da intellektuell relativ schwach argumentiert, finde ich. Also ausgerechnet dort oder sagen wir mal, nur dort fällt es mir auf. Es wirkt immer so ein bisschen beschwichtigend. Es wirkt wie ein Mächtiger, der den Unterdrückten eigentlich erklären will, wie schön es ist, unterdrückt zu sein. Ist er da wirklich schwach oder sehen Sie ihn da ganz anders?
Ich meine, das Frauenthema, das ist jetzt kein Ratzinger-Thema in der Kirche. Also das gibt's seit Jahrzehnten, dass man also verlangt, Frauenordination müsste es auch bei den Katholiken geben. Das wird es nicht geben bei den Katholiken. Also es gehört zu ihren Grundelementen, dass das Priestertum so geschaffen ist. Das kann sich nicht verändern. Also ich kann das, also was Sie sagen, so nicht ganz nachvollziehen. Im Gegenteil, ich merke eigentlich, dass Ratzinger eine wahnsinnige Anziehungskraft auf Frauen hat. Also das war schon bei seinen Studenten so. Ja. Das kommt durch sein spezielles Charisma zustande, also einerseits diese intellektuelle Brillanz, andererseits aber auch diese Bescheidenheit in seinem Auftritt. Und ich sehe es jetzt bei mir in meinem Büro, also mich rufen hauptsächlich Frauen an, interessanterweise auch hauptsächlich Protestantinnen, die sagen, also uns fasziniert dieser Mensch, wir haben den vorher immer anders wahrgenommen, jetzt schauen wir genau hin. Also es gibt nicht wenige, die jetzt da angefangen haben, Katechismusunterricht zu nehmen. Und Ratzinger schafft es, auch ganz neue Bereiche eigentlich zu eröffnen für die Kirche. Er spricht Menschen an, die sich vorher nicht so zugänglich gezeigt haben.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, in alle Ewigkeit.
Amen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.